Ich musste gerade bei dem letzten Lied an ein Gespräch denken, das ich letzte Woche Freitag hatte mit einem jungen Mann, der eine Esssucht hatte. Viele, viele Jahre seines Lebens, der hat das Höchste, was er an Gewicht hatte, waren 235 Kilo. Und wir hatten ein sehr intensives Gespräch und ich habe ihn dann gefragt, was hätte er denn gerne früher gewusst? Und da hat er gesagt, Maren, ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen und trotzdem hätte ich gerne gewusst, früher gewusst, dass Jesus eine Beziehung mit mir will und dass er sich wirklich für mich interessiert und dass Jesus sich für mich sorgt. Und das hat mich so bewegt, weil das so essentiell ist. Und das ist das, was wir gerade gesungen haben, dieses, was genau das ist es doch, weswegen wir hier zusammenkommen, weil wir wissen, dass dieser Gott uns so sehr liebt und Beziehung mit uns will und jeden Einzelnen hier sieht und sagt, du bist mir wichtig, ich sorge mich für dich. Und da musste ich so gerade dran denken. Und das ist mein Thema heute. Ich habe es so ein bisschen bewegt und worüber ich predigen darf, möchte, sehr gerne würde. Und ich darf heute meines Erachtens über das schönste Thema predigen, nämlich das Grundlegendste, einfach über Jesus selber, über Zeit mit Jesus, über mit Jesus zuerst. Ich liebe Lobpreis für die, die mich nicht kennen und für die, die mich ein bisschen kennen, die wissen das auch. Ich liebe es, unseren Gott groß zu machen und ich liebe das, was im Lobpreis passiert, nämlich nicht über mich nachzudenken, nicht mich mit mir zu beschäftigen, sondern meine Gedanken und mein Herz in gute Bahn zu lenken, in ermutigende Bahn, nämlich auf meinen Schöpfer, auf meinen Gott auszurichten. Egal, wie es mir geht, Gott anzuschauen, mein Vater, mein Schöpfer, den, der mich liebt, bei dem ich weiß, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit und ihm zu danken und innerlich mein Herz auf ihn auszurichten. Das ist für mich Lobpreis und das kann im ganzen Alltag sein und das kann äußerlich leise und innerlich laut sein. Und es kann wie im Lobpreis jetzt äußerlich laut sein, dass ich ein Lied singe und dass das Lobpreis ist. Das Thema der heutigen Predigt war mir ziemlich schnell klar. Und dann habe ich ein Lobpreislied im vergangenen Jahr entdeckt. Und dieses Lied hat mich wirklich die letzten Monate sehr begleitet und sehr, sehr beschäftigt. Das heißt, You Deserve the Applause von Martin Smith. Für die, die schon so mein Alter und älter sind, so in dem Dreh, der hat viele, viele bekannte Lieder geschrieben und war auf vielen Bühnen in der Welt unterwegs. Und dieses Lied, ich habe ihn 20, 25 Jahre nicht mehr gesehen und dann war es so, so schön, ihn letztes Jahr wieder auf einer Bühne zu sehen. Und dieses Lied, ich möchte euch den Text einfach mal, das Deutsche, vorlesen. Da ist niemand wie du, Jesus. Wunderschöner Jesus, perfekt und wahr, des Vaters Freude. Ich verehre dich, Liebe meines Lebens. Du bist die mit Abstand wichtigste Person hier. Und ich lebe, um dich mehr und mehr zu lieben. Da ist niemand wie du, Jesus. Ich verbeuge mich vor dir in deiner Gegenwart. Mein Herz ist erneuert. Dein Name ist majestätisch. Du erhältst den Raum. Es ist leicht, jemanden zu preisen, wenn dieser jemand du bist. Ich habe dieses Lied im vergangenen Jahr das erste Mal gehört und das ist ganz tief reingegangen. Es ist leicht, jemanden zu preisen, wenn dieser jemand du bist. Und das war nicht immer so. Manche von euch wissen es und die anderen haben es vielleicht gerade so ein bisschen geahnt mitbekommen. Ich habe Jesus als Jugendliche kennengelernt. Und bis zu dem Zeitpunkt hatten wir als Familie nichts mit Gott groß am Hut. Wir sind einmal im Jahr an Weihnachten in Gottesdienst gegangen und meine Mutter hat mir erzählt, ich bin einmal im Jahr auf den Basar der Kirche gegangen und habe mir jedes Jahr wieder einen neuen Regenschirm gekauft. Das waren so die beiden Dinge, die ich viele Jahre meines Lebens mit Kirche in Verbindung gebracht habe. Eigentlich ein schönes Bild, dass ich mir in der Kirche einen Schirm geholt habe. Ich habe Jesus kennengelernt und ich kann wirklich sagen, dass Jesus mein Leben, die Beziehung mit Gott, mein Leben komplett verändert hat. Selbst in den ersten Jahren, als ich noch gar nicht wusste, was Gott eigentlich für mich getan hatte. Ich bin in den Konfirmandenunterricht gegangen und ab diesem Moment wusste ich, Gott ist real und ich habe angefangen, mit ihm zu reden, hatte aber eigentlich einfach nichts verstanden. Die Bibel war mir zu kompliziert, habe ich nicht in die Hand genommen und der Unterricht war ziemlich langweilig. Selbst in den Jahren, als ich mir meiner Schuld noch nicht bewusst war und die gute Nachricht von Gott noch nicht verstanden hatte, war ich begeistert von ihm und habe angefangen, mit ihm zu leben. Und seine Treue, seine Beständigkeit wurde die Grundlage für unsere Beziehung. Und dann habe ich, Gott sei Dank, gute Predigten gehört, habe gute geistliche Begleiter gehabt, habe irgendwann endlich einen Zugang zur Bibel bekommen und habe angefangen, mehr und mehr zu verstehen. Ich bin in London aufgewachsen und jedes Jahr sind wir zu dem Ruderwettkampf zwischen den beiden renommierten Universitäten, Cambridge und Oxford, gegangen, zum Boat Race. Wir haben ziemlich in der Nähe von dem Endpunkt gewohnt und das ist immer ein großes Happening in London. Und ich weiß nicht, ob ihr einen Bezug zu diesen Rennruderbooten habt. Aber das ist schon jedes Jahr wirklich schön gewesen. Du siehst diese Boote, es konnte regnen, die Sonne war da, egal wie das Wetter. Das waren immer die Männerboote, die wir gesehen haben, abkämpfend, schwitzend, synchronen Bewegungen, die langen Ruder im Wasser. Und das habe ich so Jahr für Jahr immer hingenommen. Und was aber ganz besonders ist und was mir irgendwann aufgegangen ist, ist, dass die Ruderer mit dem Rücken zur Ziellinie sitzen. Die Ruderer sehen den ganzen Weg über das Ziel nicht. Und das in einer Zeit, in der es um 1-, 5- und 10 Jahrespläne geht, ist das ganz schön irritierend. Wie? Ich sehe das Ziel nicht. Was machen die Ruderer? Wie machen sie das, wenn sie die Ziellinie nicht vor Augen haben? Wie können sie ihre Kräfte einteilen? Und woher wissen sie, wann sie spontan oder wann sie wirklich sprinten müssen? Die Ruderer sind komplett auf ihren Steuermann fixiert. Der Steuermann, das ist der leichteste Mann im Boot. Mit einem Megafon in der Hand, der an einem Ende des Bootes sitzt, seinem Team zugewandt. Ja, als wenn das Ziel da wäre, er sitzt da und hat sein Team im Blick. Und er ist der Einzige, der weiß, wo die Ziellinie ist, der die Strecke und das Ziel im Blick hat. Und sie schauen auf ihn und sie hören auf ihn. Sie handeln auf seine Anweisungen. Sie vertrauen ihm. Und er kennt sein Team, jeden einzelnen Ruderer, die Stärken und die Qualitäten des Einzelnen, auch die Schwächen des Einzelnen. Und der Steuermann, er ermutigt sie. Er spornt sie an zu Höchstleistungen. Er teilt ihre Kräfte ein. denn er kennt ja das Ziel. Er hat es im Blick. Unser Blick muss nicht auf das Ziel gerichtet sein. Unser Blick, unser Fokus darf 100% auf Jesus sein. Er kennt jeden Einzelnen. Er weicht nicht von deiner und meiner Seite. Das ist ein Bild von Beziehung, von Vertrauen, von Unterwegssein mit Gott. Mit ihm im Boot der absolute Fokus auf ihn. Ich kriege nicht mit, was um mich herum los ist, wie die Wellen sind, ob jemand neben ist, konkurrierend oder kämpfend. Ich kriege nicht mit, wie das Wetter ist. Mein Fokus ist auf meinen Gott, der mich kennt. Was klingt? Einfach. Klingt so gut. Und doch, glaube ich, ist das die große Herausforderung für uns Menschen. Bei der Fülle von Angeboten, von Reizen und Reizüberflutungen, von Versuchungen, von bewussten und unbewussten Sehnsüchten und Bedürfnissen, bei unserem Pflichtbewusstsein, unserer Leistungsbereitschaft, der deutschen Gründlichkeit, unseren Blick auf Jesus zu behalten. Wie kann es funktionieren, dass unser Fokus immer auf Jesus bleibt, ruht, bei ihm ist? Ich habe eine kleine Geschichte in der Bibel gefunden, die ich mit euch anschauen möchte. Ich bin gerade ein bisschen verunsichert. Ich habe nämlich nicht gefragt und habe gerade nicht im Kopf, duzen ist okay oder soll ich lieber auf Sie gehen? Sorry, okay. Ich wollte niemandem zu nahe treten, Entschuldigung. Und bevor ich jetzt die ganze Zeit darüber nachdenke, kläre ich das. Maria und Martha, zwei Frauen, die Zeit mit Jesus verbringen. Maria und Martha, zwei Frauen begegnen Jesus, aber sie reagieren unterschiedlich. Die Geschichte steht in Lukas 10, 38. Ihr könnt sie gerne mitlesen, ich lese sie vor. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, »Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen.« Vielleicht hat sie es auch anders gesagt. »Martha, Martha«, erwiderte der Herr, »du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden.« Jesus ist mit seinen Jüngern eine zweite Zeit in Judäa. Die Aussendung und die Rückkehr der 72 Jünger liegt in dieser Zeit davor. Auch eine spannende Geschichte, lohnt sich auch zu lesen. Und nun begegnet er Martha und ihrer Schwester Maria. Zwei Frauen, Schwestern. Sie sind jüdisch erzogen, sie sind vertraut mit der Tora. Als Frauen sind sie primär zuständig für Haushalt und Familie. Martha passt in das klassische Bild, sie sorgt für Haus und Gäste. Die öffentliche religiöse Lehre war meist Männern vorbehalten. Rabbiner hatten in der Regel männliche Schüler. Und diese beiden Frauen haben nun Jesus, den Rabbi, von dem alle wahrscheinlich zu der Zeit geredet haben, den haben sie zu Gast im Haus. Das Gespräch bei einer späteren Begegnung der beiden zeigt, dass Martha auch ein gewisses theologisches Verständnis hat. Das lesen wir in Johannes 11. Da sagt sie zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch so weiß ich, Gott wird dir alles geben, was auch immer du ihn bittest. Und dann sagt sie noch, ich bin zu dem Glauben gekommen, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Martha. Martha ist fleißig, sie ist beschäftigt, Sie dient, organisiert, sie kümmert sich, sie übernimmt Verantwortung und sie versorgt ihre Gäste. Der Tisch muss gedeckt werden, das Essen zubereitet. Sie ist sehr in Anspruch genommen von ihren Aufgaben. Maria setzt sich zu Jesus und hört ihm zu. Wie es ihr geht, wissen wir nicht. Sie nimmt die Haltung einer Schülerin ein. Ungewöhnlich, aber nicht unmöglich. Sie durchbricht aber das typische Bild. Sie sitzt nicht hinten, irgendwo im Hintergrund, hört nicht unauffällig dem Rabbi zu. Sie sitzt zu seinen Füßen. Nah, sichtbar. Sie stellt die Gemeinschaft, das Sitzen zu Füßen des Rabbiners über den Haushalt, den sie eigentlich mit ihrer Schwester zu erledigen hat. Wie es Martha irgendwann damit geht, lesen wir. Martha wird beim Arbeiten zunehmend abgelenkt, gestresst, innerlich angespannt. Ich kenne das. Ihr auch? Martha bittet Jesus sogar einzugreifen. Sie spricht ihn an und das Wort, das sie hier für das Dienen gebraucht, ist nicht mehr dieses Wort, das bei ihr gebraucht wird, das Dienen dienen, sondern sie sagt, Mann, warum kann sie denn nicht mit anpacken? Warum hilft sie denn nicht? Und Jesus wendet sich Martha zu. Jesus gibt Martha nicht recht. Jesus sagt Martha nicht, dass sie sich nicht so anstellen soll. Jesus kritisiert Martha nicht für ihren Dienst. Jesus sieht Martha, so wie er dich und mich sieht. Er sieht dich und mich, unser Innerstes. Und er sagt, du machst dir Sorgen und Mühe um etwas, aber eines ist notwendig. Maria hat das Bessere erwählt und das soll ihr nicht genommen werden. Etwas Entscheidendes, was wir hier sehen können, ist also, dienen ist nicht falsch. Das sagt Jesus hier nicht. Und ich glaube auch nicht, dass er das denkt. Seine Priorität ist aber auf etwas anderem. Auf der Gemeinschaft mit ihm. Das ist es doch, was wir bei Maria sehen. Sie sitzt zu seinen Füßen. Sie ist mit ihrer Aufmerksamkeit ganz bei ihm. Sie hört ihm zu, ist ganz Ohr. Sie sitzt so nahe, dass sie durch nichts und von niemandem abgelenkt werden möchte. Sie erkennt, diese Chance ist vielleicht einmalig, definitiv besonders. Der besondere Rabbi ist da, Jesus ist da und sie kann zu seinen Füßen sitzen. Er verwehrt es ihr nicht. Im Gegenteil, er erzählt und redet und erklärt und sie hört ihm zu. Wer kennt ihn nicht, den, sagen wir mal, Martha-Modus, ohne Martha auf dieses Verhalten jetzt festzulegen? Versteht mich nicht falsch. Viel Verantwortung, viel zu tun, innerer Druck, ich muss. Möglicherweise auch noch das Vergleichen mit anderen, warum hilft die Person mir nicht? Und die Beziehung zu Gott rutscht so einen Tick zurück. Die Liebe, die Ruhe in Gott weicht einer inneren Unruhe, die sehr präsent wird. Und wer kennt diese Maria-Momente? Bewusst innehalten, zuhören, einfach bei Gott sein, ohne Leistung. Jesus stellt diese beiden Typen nicht einander gegenüber. Jesus zeigt Prioritäten. Er sagt Beziehung vor Aktivität, Sein vor Tun. Steht so jetzt nicht in der Bibel, ne? Jesus sagt, dass Maria das tut, was für sie auf die lange Bahn das Richtige ist, das Brauchbare, das Wertvolle. Nicht alles, was dringend wirkt, ist wirklich wichtig. Aktivität kann auch eine Flucht vor der Stille sein. Gott sucht nicht zuerst unsere Leistung, sondern die Nähe. Zu Zugespitzt könnte man auch sagen, und ich tue es auch, man kann für Gott sehr viel tun und dabei Gott selbst verpassen. Oft wird übersehen, Martha dient aus Liebe und Jesus weist sie nicht zurück. Er lädt sie ein, zur Ruhe zu kommen und im Blick zu haben, dass es diese Zeiten zu seinen Füßen braucht, mit dem Blick und dem Herzen ganz bei ihm, um dann aufzustehen und weiterzumachen und von ganzem Herzen zu dienen. Was für eine Versuchung ist es immer wieder, unser Leben, unsere Karriere, unsere Familie, alles selber anzupacken, zu machen, immer permanent geschäftig zu sein und nicht Pause zu machen, nicht innezuhalten, weil es so viel zu tun gäbe. Also, ich weiß nicht, wie euer Leben aussieht, aber ich könnte die ganze Zeit weitermachen und könnte alles auch gut verstecken, gut verkaufen, meine ich. Aber Gott lädt dich und mich ein, aus dieser tiefen kindlichen Abhängigkeit zu leben, als Sohn und als Tochter zu seinen Füßen zu sitzen. Gott lädt dich und mich ein, auf ihn zu schauen, in allen Momenten unseres Lebens. Und dann passt es wieder, mein Leben soll ein Lobpreis sein. Der Lobpreis beginnt nicht, wenn wir so schöne Musik hören wie vorhin und sie anfängt, sondern Lobpreis ist, wie ich lebe, wie ich diene, wie ich arbeite, wie ich ruhe, wie ich entspanne, wie ich mit Menschen umgehe. Jesus gibt uns kein Zeitmanagementsystem, aber er zeigt eine Haltung und ein Lebensmuster, aus dem echte Ausgewogenheit entstehen kann. Jesus gibt uns auch keine To-Do-Liste für perfekte Balance. Aber ich glaube, er gibt uns ein göttliches Prinzip. Ein Prinzip, das hilft, zwischen Aktivität und Gegenwart gesund zu leben. Nämlich, dass Jesus das Zentrum ist und dass Jesus das Zentrum bleibt. Vielleicht ist das für euch alle klar und mir tut es gut, dass ich es mir immer wieder predige oder mir jetzt predige. Ein klares Zentrum, Jesus zuerst. Jesus sagt, dass sie das Gute gewählt hat und es gibt die unterschiedlichsten Bibelstellen, die alle unterschiedliche Gewichtungen haben, aber es geht immer wieder darum, dass Jesus das Zentrum ist, ob er nun vom Weinstock und den Reben spricht, ob er davon spricht, trachte zuerst nach dem Reich Gottes oder auch, wenn er sagt, wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Es geht immer wieder darum, dass Jesus das Zentrum ist, dass wir nicht alles gleich gewichten können, dass es nie etwas gibt. Also ich habe gelernt, man soll niemals nie sagen, aber hier setze ich das ein. Es gibt nie etwas, das vor Jesus kommt. Jesus, die Eins. Jesus lässt uns sehen, verstehen, was wichtig ist, was dran ist, was die nächsten Schritte sind. Wie oft hatte ich im Kopf etwas Bestimmtes zu erledigen, habe mir Zeit zum Beten genommen und Gott hat mir eine andere Reihenfolge gezeigt. Und es hatte seine Gründe. Jesus ist die Mitte, das Zentrum und das ist das, was er sein möchte. Und er hat auch einen Anspruch darauf. Eine Balance im Leben entsteht nicht durch eine Gleichverteilung, sondern durch diese Priorität. Und daraus lassen sich noch ein paar kleine Punkte ableiten, drei kleine, die ich euch nochmal mitgeben möchte. In Jesus bleiben, Jesus das Zentrum, dann heißt es nicht aus eigener Kraft. Oh, sorry. Jesus gebraucht dieses meines Erachtens so starke Bild von dem Weinstock und den Reben. Und der Schwerpunkt, man könnte die Predigt, da in, was diesen Bibeltext angeht, lohnt sich nachzulesen, Johannes 15, ist ein anderer und den könnte man anders legen. Da geht es ja auch um die Frucht. Aber ich möchte bei dem ganz Grundsätzlichen dieses Bildes bleiben. Der Weinstock und die Reben sind unzertrennlich miteinander verbunden. Die Kraft kommt aus dem Weinstock und der fließt in die Reben, ohne dass man dafür etwas leisten kann. Die Kraft fließt von Jesus zu uns. Tiefe Verbindung. Er versorgt uns. Das ist das, was er möchte. Und dann können wir auch sagen, wenn wir in Jesus bleiben, dann gibt es Rhythmen, Zeiten und nicht Dauerleistung. Jesus hat auch keinen Dauerstress erlebt, glaube ich. Er hat intensiv gedient und hat sich regelmäßig zurückgezogen, immer wieder in die Einsamkeit, auf einen Berg, irgendwo, um Zeit für sich mit seinem Vater zu haben. Ich glaube, dass ein gesundes Leben aus diesen Rhythmen besteht. Wie oft begegne ich irgendwelchen Christen, die sagen, boah, ach, das mit dem Feiertag, das nehmen wir mal nicht so genau. Denkst du, boah, wenn der Herr uns das so gezeigt hat, wenn Gott uns das gezeigt hat, vielleicht ist es dann nicht unbedingt an mir, Menschlein, zu sagen, dass ich es nicht brauche und dass ich es nicht halten muss. Ich weiß, es ist ein sehr unbequemes Thema. Jesus hat gezeigt, dass ein gesundes Leben aus einem Rhythmus besteht, aus Zeit, intensiver Zeit mit ihm, Nähe zu Gott und einem Dienen, einem Rausgehen, einem Begegnen, aber nicht aus einem permanenten Funktionieren. Das hat er uns nicht vorgemacht. Und wenn wir uns das Bild von dem Weinstock anschauen, dann sehen wir auch, dass ein Weinstock eine Winterruhe hat. Dann ist da Rebschnitt, dann öffnen sich die Knospen, dann ist eine Zeit des Wachstums, dann ist die Rebblüte, dann kommt der Fruchtansatz, dann eine Reifephase und dann die Weinlese und dann kommt wieder Ruhe. Ruhe, eine lange Ruhephase. Und wir Menschen brauchen diese. Diese Ruhephase, die wir überall in der Natur sehen, Pause, nichts leisten, Gemeinschaft haben, auftanken. Ich glaube, dass Gott uns mit dem Sonntag und den Feiertagen sehr deutlich gemacht hat, dass er weiß, dass wir das brauchen. Vielleicht hat er uns Deutsche besonders im Blick. In Jesus bleiben, da glaube ich, ist es auch immer wieder wichtig, mir meine innere Haltung bewusst zu machen. Wie sieht es in mir drinnen aus? Warum? Weil ich glaube, dass es immer wieder wichtig ist, zu reflektieren, meine Haltung zu checken. Im Gespräch mit Martha macht Jesus das, finde ich, deutlich. Das Problem ist nicht die Menge der Aufgaben, sondern diese Unruhe, dieser Druck, dieses Vergleichen, Unsicherheiten, all das, was sich plötzlich in ihr drin aufbaut. Zwei Menschen können dasselbe tun, aber einer ist innerlich frei und der andere überfordert. Martha beginnt innerlich anders, als sie am Ende innerlich endet. Ausgewogenheit heißt auch nicht alles schaffen zu müssen und nicht jedem Anspruch nachzugehen. Gott will so sehr Mittel, Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens sein. Nicht aus Pflicht, sondern aus Sehnsucht und Leidenschaft. Weil wir Söhne und Töchter Gottes sind. Er lädt uns ein, in ihm bewusst zu bleiben, aus seiner Kraft zu leben, Rhythmen zuzulassen, Ruhe und Gas geben. Alles hat seine Zeit. Und immer wieder zu checken, wie sieht es in mir drin aus? Was arbeitet? Und dann sagt er nicht, wenn ich merke, mir geht's nicht gut, ah ja, Maren, jetzt reiß dich mal zusammen, jetzt geht's weiter. dann ist es ein Innehalten. Dann erst recht zu seinen Füßen zu sitzen, um gestärkt weiterzugehen. Weil dein und mein Herz ihm so wichtig ist. Ich lade uns ein, alle, jeden Tag und egal wie oft wir es schon gehört haben, aber dass unser Herz da richtig mitgeht, dass wir auf Jesus schauen, dass wir ihm vertrauen. Und er wird uns sagen, und wir dürfen zuhören, wenn er sagt, wir dürfen uns zurücknehmen. Und dann gibt es auch Zeiten, wo er uns anspornt, Gas zu geben. Gott ist nie weg. Er wird immer nahe sein, denn er kann nicht anders, als dir und mir nahe zu sein. Er will dein und mein Ein und Alles sein, unser Versorger, Dreh, Mittel und Angelpunkt, das ist das, wenn man sich was überlegt, in deinem und meinem Leben. Jesus zuerst. Ich bete nochmal. Jesus, dein Herz bewegt mich so sehr. Ich bete, dass wir uns alle so an dich, an dein Herz ziehen lassen, dass wir wirklich manchmal einfach Sachen stehen lassen. Auch wenn uns der Dreck nervt, der da liegt, der sich angesammelt hat, auch wenn das Essen auch wartet oder was auch immer. Es gibt so viele Aufgaben. Aber ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir immer wieder innehalten und bei dir zur Ruhe kommen, dass wir heil werden in deiner Gegenwart, dass wir uns anrühren lassen von dir, dass wir uns dein Ich liebe dich anhören und zulassen, dass es unser Herz durchdringt. Und mit diesem Wissen, Gott hat gesagt, er liebt mich, mit diesem Wissen weiterzugehen. Amen.